Der geheimnisvolle Drachenstein von Cornelia Neudert.
Zweiter Teil. Ein Drachenstein sieht aus wie ein großer ovaler Kieselstein mit roten gezackten Adern. Das Besondere an einem Drachenstein ist, wenn er heiß genug wird, zum Beispiel in einem Feuer, verwandelt er das Lebewesen, das ihn zuletzt berührt hat, in einen Drachen. Deshalb sollte man nie, niemals einen Drachenstein ins Feuer legen. Aber genau das hat Lorenz getan. Lorenz hat einen Drachenstein ins Feuer gelegt und sich in einen Drachen verwandelt. Weil sein Vater, der Ritter Ortwin, Lorenz als Drache nicht wiedererkennt, muss er aus seiner Heimatburg fliehen. Ängstlich und einsam verbringt er die Nacht im Wald. Am nächsten Morgen klaut er sich, weil er Hunger hat, in der Nachbarburg Pfannkuchen und eine Schokotorte. Und dann klaut er aus Versehen auch noch die Ritterstochter. Zum Glück finden die beiden sich gegenseitig sehr nett.
»Ich heiße übrigens Annabel«, sagte das Mädchen, als sie beide wieder aufgehört hatten zu lachen. »Und ich habe heute Geburtstag«, fügte sie hinzu. »Oh«, entfuhr es Lorenz, »dann habe ich deine Geburtstagstorte gegessen. Entschuldige.« Annabel zuckte die Schultern. »Macht nichts. Schlimmer ist, dass Papa Ur-Urgroßtante Cecilias Geschenk verloren hat.« »Geschenk? Verloren?« echote Lorenz. Er ahnte plötzlich etwas. »Ja«, sagte Annabel wütend, »und ich weiß noch nicht einmal, was es war. Dabei hat sie zu meinem Vater gesagt, es würde mir sicher gefallen.« »Ich weiß, was es war«, antwortete Lorenz leise. »Wieso? Woher?« Annabel runzelte die Stirn. »Mein Vater hat das Päckchen gefunden und aufgemacht.« »Und?« fragte Annabel ungeduldig. »Was war's?«
»Ein Drachenei.«
»Was?«
»Oder zumindest habe ich zuerst geglaubt, es sei ein Drachenei, aber es war...« Lorenz musste schlucken. Aber Annabel hatte schon verstanden. Sie starrte ihn an, als sei er der größte Dummkopf der Welt. »Es war ein Drachenstein und du hast ihn ins Feuer gelegt.«
»Genau.« Lorenz seufzte. Annabel schüttelte den Kopf. »Mann, du hast wirklich keine Ahnung von Monsterkunde. Bei wem hast du nur Unterricht?«
»Bei Junker Jolanthe«, knirschte Lorenz niedergeschlagen.
Annabel kicherte. »Wirklich? Bei dem? Ich auch. Lässt er dich auch immer Minnegedichte dichten?«
Lorenz nickte. »Und in Schönschrift abschreiben.«
»Mich auch, grässlich!«
Annabel kicherte wieder. Aber dann sagte sie streng, »aber sogar Jolanze kann ein Drachenei von einem Drachenstein unterscheiden.«
Lorenz seufzte wieder.
Dann kam ihm plötzlich ein Gedanke. Hoffnungsvoll hob er den Kopf.
»Du weißt doch alles über Drachen. Wie werde ich wieder ein Mensch?« stieß er hervor.
Annabel zog den Mund schief und zuckte die Schultern.
»Alles weiß ich nicht.«
Lorenz legte den Kopf auf die Erde und schloss die Augen. Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass er vielleicht für immer ein Drache würde bleiben müssen.
Da schnippte Annabel mit den Fingern. »Aber ich weiß, wer alles über Drachen weiß«, rief sie. »Armin Skrump!«
Lorenz klappte ein Auge wieder auf.
»Derjenige, der den Grünschleim erfunden hat?« meinte er skeptisch.
»Ja, der! Er ist Professor an der Königlichen Akademie!«
Lorenz runzelte die Stirn. »Armin Skrump? Der Name kam ihm bekannt vor. Aus dem Monsterkundebuch?
Nein, sicher nicht.« Dann fiel es ihm ein.
»Das ist doch einer der führenden Antigraphphysiker!«
Annabel verzog das Gesicht.
»Für so etwas interessierst du dich?« fragte sie angewidert.
»Natürlich!« krächzte Lorenz aufgeregt. »Das wäre eine Möglichkeit. Einen Experten fragen. Ich muss nach Rabenburg«, fauchte er entschlossen.
»Und ich komme mit«, sagte Annabel.
»Was?«
fragte Lorenz verwirrt. »Warum?«
Annabel verschränkte die Arme vor der Brust.
»Glaubst du, ich lasse mir so etwas entgehen? Ein Treffen mit dem besten Drachenkenner aller Zeiten?«
»Also gut, meinetwegen.«
Lorenz zuckte die Schultern. Da fiel ihm etwas anderes ein.
»Aber ich will wieder Feuer speien können, also wickle gefälligst diese Spinnenfäden ab.«
»Du hast wirklich keine Ahnung«, stellte Annabel fest.
»Feuerspinnenfäden kleben so gut, dass man sie mit nichts mehr runterkriegt.«
Mist, dachte Lorenz. Aber nach 5 Tagen hören sie auf zu kleben und fallen von selbst ab, fuhr Annabel fort. Na, immerhin, Lorenz seufzte.
Aber jetzt fliegen wir endlich nach Rabenburg. Los, komm, rief Annabel. Ich setze mich auf deinen Rücken.
Lorenz verdrehte die Augen. Auch das noch. Na gut, knurrte er und senkte den Hals. Annabel hielt sich an einem Flügel fest und kletterte in seinen Nacken.
Dann nahm Lorenz einen kurzen Anlauf und schwang sich in die Luft.
Juhu!
Schrie Annabel. Lorenz kreiste höher und höher. Der Wind pfiff ihm in den Nasenlöchern. Die Wolken hingen tief und grau, aber ganz hinten am Horizont konnte er die Türme von Rabenburg sehen.
Ich werde wieder ein Mensch, dachte Lorenz, ganz sicher.
Es regnete. Der Sturm fegte die Straßen entlang und riss Ziegel von den Dächern. Ab und zu donnerte es dumpf. Lorenz peitschten die Regentropfen ins Gesicht. Der Wind beutelte ihn, sodass er im Zickzack zwischen den Türmen hin und her schoss. Das ist also Rabenburg, dachte er. Schemenhaft sah er die Burgen in den regenverschleierten Himmel ragen. Auf den Straßen war kein Mensch. Annabel klammerte sich an Lorenz' Nackenstacheln und war, seit der Sturm eingesetzt hatte, sehr schweigsam.
»Ich muss irgendwo landen«, dachte Lorenz und wich im letzten Moment einer Mauerkrone aus, die plötzlich aus der Dunkelheit vor ihm auftauchte. »Landen, egal wo!«
Ein Blitz zuckte, sodass für einen Augenblick die Türme und Mauerkronen schwarz vom grellen Himmel abstachen. Eine neue Windböe packte Lorenz und schleuderte ihn herum. Es gelang ihm, sich an einer wackeligen Brüstung festzukrallen.
»Vorsicht!«
brüllte Annabel. Die Brüstung bröckelte unter Lorenz' Griff. Er rutschte ein Stück. Morsches Holz krachte. Metall kreischte auf Metall. Lorenz ruderte mit den Flügeln, glitt ab, verlor plötzlich den Boden unter den Krallen und landete in einer Wolke von Staub.
Annabel kollerte von seinem Rücken und hustete. Lorenz schüttelte sich und hob den Kopf.
»Ein Dachboden! Wir sind in einen Dachboden gefallen!« krächzte Annabel. Zerbrochene Möbel, übereinander gestapelte Truhen und Kisten, der Krallenarm einer zerfetzten Stehlampe und Spinnweben, die weiß im Luftzug wehten. Durch das Loch, durch das Lorenz hereingekracht war, klatschte der Regen. Irgendwo raschelte es hastig. Lorenz nieste. Dann fragte er, »Glaubst du, wir sind hier sicher?«
Annabel zuckte die Schultern.
»Ich will jedenfalls nicht mehr hinaus in dieses Schweinefurzwetter«, sagte sie.
»Und ich will nicht von jemandem aufgespießt werden, der seine Drachenhautsammlung erweitern möchte«, dachte Lorenz und lauschte ängstlich in die Dunkelheit. Aber außer dem Klopfen des Regens war nichts zu hören. Nur nach einer Weile kam noch ein anderes Geräusch hinzu. Annabel hatte sich in einer aufgeklappten Truhe zusammengerollt und schnarchte jetzt leise vor sich hin.
»Hätte ich nur nie diesen Stein aufgehoben«, dachte Lorenz noch.
Dann legte er die Schnauze auf die Vordertatzen und die Schwanzspitze über die Schnauze und schlief auch ein.
Am nächsten Morgen wurde er von gedämpftem Lärm wach.
»Du hast wohl noch nie was von Vorflugregeln gehört«, brüllte eine Stimme.
»Und du kannst wohl deinen mottenzerfressenen Teppich nicht mehr auf der Höhe halten, was?« schrie eine andere zurück. Lorenz riss die Augen auf. Annabel lehnte an einer spinnwebverhangenen Fensteröffnung, durch die ein schräger Lichtstrahl hereinfiel, und sah hinaus. Jetzt drehte sie sich um und winkte ihm.
»Komm her und sieh dir das an«, sagte sie mit leuchtenden Augen.
Lorenz rappelte sich hoch, schob den Hals vor und linste vorsichtig hinaus. Die enge Straße, auf die er hinunterschaute, war völlig verstopft mit Ochsenkarren, Pferdekutschen und Handwagen. Dazwischen schlängelten sich schimpfend die Fußgänger hindurch. Aber das war nicht alles. Ein Stück darüber flitzten die Leute auf allen möglichen Gefährten durch die Luft. Manche hockten rittlings auf Besen oder Wischmops, andere saßen bequem in langsam dahingleitenden Armsesseln. Sogar ein Schaukelstuhl kam direkt vor dem Fenster vorübergeschwebt. Dazwischen jagten in halsbrecherischem Tempo fliegende Teppiche vorbei.
»Das ist also eine Großstadt«, dachte Lorenz.
»Zu meinem nächsten Geburtstag will ich so einen Flugteppich«, stieß Annabel hervor.
»Die sind aber ziemlich teuer«, meinte Lorenz fachmännisch.
»Und du musst zumindest ein bisschen was von Antigravphysik verstehen, sonst kannst du ihn gar nicht lenken und er sinkt dir ständig ab.
Schwerkraft gleich Masse mal Erdbeschleunigungsfaktor mal 1 durch Antigravfaktor, du weißt schon.
Annabel starrte ihn an und sah aus, als verstünde sie überhaupt nichts.
Lorenz triumphierte. Endlich hatte er etwas entdeckt, worüber er mehr wusste als sie.
Und je höher du fliegen willst, desto anstrengender, logisch, fügte er hinzu. Außerdem muss so ein Teppich alle paar Flugstunden wieder aufgeladen werden.
Ja, ja, schon gut, sagte Annabel. Jedenfalls können wir bei dem Verkehr nicht einfach zu Armins Krumm fliegen.
Lorenz schluckte.
Stimmt. Und was machen wir jetzt?
Annabel zuckte mit den Schultern.
Wir müssen eben wieder nachts los. Und bis dahin sitzen wir auf diesem Dachboden fest. Großartig, dachte Lorenz. Aber Annabel hatte andere Pläne.
Bis dahin werde ich mir jedenfalls die Burg hier ein bisschen ansehen, meinte sie.
Bist du verrückt? Fauchte Lorenz. Du kannst doch nicht einfach in einer fremden Burg herumspazieren.
Annabel schob die Unterlippe vor.
Ich hab Hunger. Immerhin hast du gestern meine Geburtstagstorte gefressen. Aber stell dir vor, wenn...
Lorenz kam nicht mehr dazu, ihr auszumalen, was alles passieren könnte, wenn... Denn...
Psst!
Zischte Annabel.
Was?
Fauchte Lorenz.
Da kommt jemand.
Lorenz hielt erschrocken die Luft an und lauschte. Von irgendwo näherten sich gedämpfte Schritte und ab und zu knallte es leise. Knarrend öffnete sich am anderen Ende des Dachbodens eine Tür. Lorenz huschte mit klopfendem Herzen hinter einen Haufen Gerümpel. Annabel war in ihre Schlaftruhe zurückgehechtet und hatte ein paar alte Kleider über sich geworfen. Taumelnd kam etwas hereingeflogen und landete ganz in Lorenz Nähe auf dem Schirm der Stehlampe. Es war ein Rabe.
Wildschweinspatze, ich hätte eine Lampe mitnehmen sollen.
Lorenz duckte sich tiefer, als er die Stimme hörte. Sie gehörte eindeutig einer Frau, aber einer, der er nicht unbedingt begegnen wollte.
Und überall diese Spinnweben.
Vorsichtig linste er um die Ecke einer altersschwachen Kommode. Ein paar Drachenschwanzlängen entfernt stakste sie zwischen den Truhen herum. Sie war ziemlich klein, aber dafür genauso breit wie hoch. Ihre Haare waren hellgrün gefärbt und zu 8 Zöpfchen gebunden, die ihr wie kleine Pinsel vom Kopf abstanden. Außerdem kaute sie blauen Knallkaugummi. Immer wenn sie eine Blase blies, platzte die knallend und ein paar blaue Funken zischten aus ihrem Mund. Mit einem Schwert fuchtelte sie die Spinnweben beiseite, die ihr vor der Nase hingen.
»Irgendwo muss doch dieses Netz sein«,
murmelte sie vor sich hin. Sie klappte eine Truhe auf und wühlte darin herum. Einen ausgelatschten Schuh warf sie hinter sich, dann einen verbeulten Helm und einen Nachttopf. »Hoffentlich findet sie ihr blödes Netz bald«, dachte Lorenz. Er spürte, wie seine Nase ungemütlich zu kribbeln begann. Dieser ganze Staub hier. In der Truhe schien das Netz nicht zu sein, denn die Frau richtete sich auf, kaute nachdenklich und sah sich um.
»Du könntest mir ruhig suchen helfen«,
sagte sie zu dem Raben.
»Raab, raab«,
machte der nur. Es klang ein bisschen spöttisch, fand Lorenz.
»Wo ist nur dieses verflixte Drachenfangnetz?«,
murmelte sie wieder und blies eine Blase. »Drachenfangnetz«, dachte Lorenz. Er spürte, wie sich all seine Rückenstacheln aufstellten. Aber er hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn die Frau ging geradewegs auf die Truhe los, in der Annabel versteckt lag. Lorenz' Herz machte einen schmerzhaften Sprung. Sie spießte das oberste Kleidungsstück auf ihre Schwertspitze und hob es hoch. Es war ein rosa geblümtes Nachthemd. »Hoffentlich muss ich sie nicht fressen«, dachte Lorenz. Er war sich nämlich nicht sicher, ob er sie überhaupt in einem Stück verschlucken konnte. Außerdem mochte er keinen Knallkaugummi. Das Fressen blieb ihm aber, zumindest vorerst, erspart. Vom Saum des Nachthemds seilte sich nämlich eine Spinne ab. Schaudernd warf die Frau sie von sich.
»Spinnen? Ekelhaft!«
Sie schüttelte sich und drehte sich um. Lorenz atmete erleichtert auf. Das hätte er allerdings besser nicht tun sollen, denn seine Nase kribbelte nun plötzlich stärker.
»Nicht niesen«, befahl er sich selbst. »Bloß nicht niesen!«
Das Kribbeln wurde zu einem Prickeln, seine Augen fingen an zu tränen. Er stopfte sich seine Zunge ins rechte Nasenloch, die Schwanzspitze ins linke, aber es half nichts. Lorenz nieste. Es war ein leises Niesen, fast nur ein Zischen. Aber es war nicht leise genug. Der Rabe reckte den Hals, die Frau fuhr herum. Sie hob das Schwert und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die Spinnweben. Dann stampfte sie langsam zwischen ein paar abgeschabten Sesseln auf die Kommode zu. Lorenz biss sich vor Aufregung auf die Schwanzspitze. »Spinnkacke«, dachte er. In diesem Moment machte es leise »Klick«. Die Frau spuckte den Knallkaugummi quer durch den Raum. Sie ließ ihr Schwert fallen und hüpfte wild auf einem Bein. »Au, Wildschweinspatze!« Mit spitzen Fingern pflückte sie sich eine Mausefalle vom linken Zeh und schleuderte sie weit von sich. Dann stutzte sie plötzlich und bückte sich.
»Da ist es ja!«
Sie hob einen kleinen silbernen Koffer auf, der eine rote Aufschrift trug. »Drachenfang leicht gemacht. Mülk-Qualitäts-Monster-Murkser«, entzifferte Lorenz und musste schlucken. Die Frau ließ die Schlösser aufschnappen und hob ein feines, fast unsichtbares Netz heraus.
»Wunderbar«, grinste sie. »Jetzt kann sich dieser Drache auf was gefasst machen. Der frisst keine Geburtstagstorten und keine Ritterstöchter mehr. Komm, Krix, jetzt können wir los«, sagte sie zu dem Raben.
Der schüttelte seine Federn und flatterte durch die Tür hinaus. Sie folgte ihm. Krachend flog die Tür ins Schloss. Nach einer Weile bewegte sich der Kleiderberg, unter dem Annabelle lag. Sie krabbelte aus der Truhe. Lorenz sah, dass sie ein bisschen blass um die Nase war. »Wer die wohl war?«, flüsterte er.
»Hast du sie nicht erkannt?«, flüsterte Annabelle zurück. »Das war Isabella von Rabenrab.«
Lorenz stutzte. »Die Ritterin?« Annabelle nickte. »Ich glaube...« Lorenz zögerte und schluckte. »Ich glaube, sie macht Jagd auf mich?«
»Na klar«, sagte Annabelle, »auf wen sonst?«
Draußen auf der Straße brach plötzlich Lärm los. Annabelle stürzte ans Fenster und beugte sich hinaus.
»Sie reitet weg!«
Lorenz linste über ihren Kopf und sah, dass sich direkt unter ihnen auf der Straße eine Menschenansammlung gebildet hatte. Die Leute schrien und deuteten auf die Reiterin, die sich auf ihrem Pferd einen Weg durch die Menge bahnte. Der Rabe balancierte auf der Spitze ihrer Lanze.
»Bald spannt sie irgendwo ihr Netz aus und wartet, bis ich mich darin verfange«, dachte Lorenz und schluckte.
»Jetzt ist die Burg leer und wir können uns was zu essen besorgen«, sagte Annabelle und hüpfte unternehmungslustig. Lorenz schüttelte sich.
»Nie im Leben«, fauchte er. »Wer weiß, was Ritterin Isabella in ihrer Burg für Fallen aufgebaut hat?«
Annabelle zuckte die Schultern. »Dann gehe ich eben alleine. Unten gibt's sicher jede Menge guter Sachen. Geräucherte Bratwürste vielleicht oder eingelegten Schimmelkäse. Oder vielleicht sogar Kuchen, Schokoladenkuchen.
Oder... Pfannkuchen«, ergänzte Lorenz.
Er spürte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. »Na?« Annabelle legte den Kopf schief. »Was ist jetzt?«
»Also gut, gehen wir«, seufzte er.
Hinter der Dachbodentür führte eine Wendeltreppe nach unten. Lorenz quetschte sich schnaufend um die engen Windungen. Die Treppe führte hinunter in den Wohnsaal.
»Ziemlich unordentlich hier«, stellte Annabelle fest.
Lorenz musste ihr recht geben. Auf dem ganzen Boden waren Kleider und Rüstungsteile verstreut. Eine gelb-grün geringelte Socke hing einem ausgestopften Wildschwein quer über der Schnauze. Auf dem Tisch standen eine halbe Tasse kalter Kaffee, in der eine Zahnbürste steckte, und ein Glas mit grüner Tinte. Und außerdem war da jede Menge zu essen. Eingelegte Birnen, Honiggurken im Glas, Himbeermarmelade, Pfefferwürste und eine große Schüssel Knäckekekse. Lorenz angelte sich mit der Zunge einen Keks. Annabelle öffnete das Glas mit Honiggurken. Dann sagte für eine ganze Weile keiner von beiden mehr etwas. Lorenz wollte gerade genüsslich in eine Pfefferwurst beißen, da schmatzte Annabelle.
»Was ist denn das?«
Sie zog unter einem eisernen Handschuh eine Zeitung hervor.
»Potznasenpopel«,
stieß sie hervor, als sie die erste Seite sah. Lorenz schluckte. Dort prangte das Bild eines fliegenden Drachen, der ein kreischendes Mädchen fortschleppte.
»Das Monster schlug zu«, stand da.
Lorenz kniff die Augen zusammen und las weiter.
Am gestrigen Morgen überfiel ein Drache die Burg Ritter Rudolfs. Der sah gerade noch, wie das Vieh die Geburtstagstorte seiner Tochter verschlang, diese dann packte und mit sich fortriss. Wenig später wurde der Redaktion gemeldet, dass schon in der Nacht zuvor in der Nachbarburg des Ritters Ortwin ein Drache gesichtet worden sei. Dort ist der Sohn des Hauses verschwunden. Dr. Egidius Seckbirn, der zuständige Minister für Monsterangelegenheiten, nimmt an, dass die Kinder bereits gefressen sind. Er ruft jedoch alle monsterkundigen Ritterinnen und Ritter auf, sich unverzüglich auf die Jagd nach dem Untier zu begeben.
»Jetzt glauben alle, die das gelesen haben, ich hätte dich und mich gefressen«, sagte Lorenz betreten.
»Die werden mich abmurksen, ohne vorher zu fragen, ob ich es wirklich war.«
Annabel schwieg und legte die Stirn in Falten. Aber ehe sie noch etwas erwidern konnte, flatterte durch eines der Fenster etwas herein. Es war ein rosa Briefumschlag, der in der Mitte geknickt war und wie ein Schmetterling auf und zuklappte. Er landete auf Annabels Hand.
»Was ist denn das?« fragte sie und zog die Nase kraus.
»Ein Antigraf-Luftpostbrief«, fauchte Lorenz aufgeregt. »Antigraf Luftpost ist viel schneller und zuverlässiger als Taubenpost«, erklärte er, »weil sie nicht zwischendurch frisst oder trinkt und sich nur bei starkem Wind manchmal verfliegt.«
Der Brief war an Ritterin Isabella adressiert, aber er hatte keinen Absender. Annabel schnupperte. »Riecht komisch.« Lorenz schnupperte auch. Der Brief roch leicht nach Vanille und Waldmeister. Annabel kicherte.
»Der ist bestimmt von einem Verehrer«, gluckste sie.
»Schau«, sagte Lorenz, »gleich fliegt er wieder weg. Er sucht Isabella.«
Der Briefumschlag hatte begonnen, unruhig hin und her zu wippen und aufzuflattern. Annabel schnappte ihn und hielt ihn fest. Dann versuchte sie, ihn aufzureißen. Der Brief zappelte wild. Da hatte Lorenz eine Idee.
»Nicht«,
fauchte er. Annabel hielt inne.
»Wieso denn? Ich will wissen, von wem er ist. Wenn du ihn aufmachst, fliegt er nicht mehr«, erklärte Lorenz.
»Na und?« fragte Annabel und zuckte die Schultern.
»Dafür weiß ich, wer Ritterin Isabella duftende Briefe schreibt.«
Lorenz schüttelte ungeduldig die Ohren.
»Wir ändern einfach die Adresse und schicken ihn an unsere Eltern«, sagte er. »Dann wissen die, was los ist.«
Annabel schürzte die Lippen und sah den Brief an, der immer noch in ihrer Hand zappelte. »Aber wenn ich ihn nicht aufmachen darf, wie soll ich dann die Nachricht in den Umschlag kriegen?«, fragte sie.
Lorenz seufzte. »Wir müssen eben auf die Umschlagrückseite schreiben.«
Annabel überlegte einen Moment.
»Also gut«, meinte sie dann und schraubte das Tintenglas auf, das auf dem Tisch stand.
Lorenz schloss die Augen und dachte nach. »Liebe Mama, lieber Papa, ich bin ein Drache. Nein, habe mich aus Versehen in einen Drachen verwandelt. Aber was wollte er noch schreiben? Aber ich bin trotzdem immer noch Lorenz. Und ganz wichtig, haltet bitte die Ritter auf, die mich jagen wollen. Vor allem Isabella von Rabenrab. Ich bin in großer Gefahr. Benachrichtigt den Minister für Drachenfragen. Sagt ihm, dass ich nicht beiße, dass ich niemanden fresse. Und was noch?«
»Fertig«, sagte Annabel.
Lorenz riss die Augen auf.
»Fertig womit?«, fragte er.
»Na, mit dem Brief«, sagte Annabel.
Sie hatte die alte Adresse durchgestrichen und stattdessen die ihrer Eltern darüber geschrieben. Und auf der Rückseite des Briefumschlags stand jetzt:
»Liebe Mama, lieber Papa, der Drache ist in Wirklichkeit der Sohn vom Ohrwurm. Sagt dem Ohrwurm bitte auch Bescheid, dass Lorenz mich nicht gefressen hat. Wir sind bei Armin Skrump und verwandeln ihn zurück. Keine Sorge. Annabel und Lorenz, jetzt Drache.«
»Spinnkacke«, dachte Lorenz.
»Das kapieren die doch nie«, fauchte er wütend.
Annabel zuckte die Schultern. »Jetzt ist jedenfalls kein Platz mehr, um noch etwas anderes zu schreiben«, sagte sie. Sie blies auf die Tinte, bis sie trocken war, dann ließ sie den Brief los. Er taumelte erst orientierungslos im Wohnsaal herum, dann zog er einen hastigen Bogen und flatterte zum Fenster hinaus. In der Nacht flogen sie endlich wieder los. Hunderte von Lichtern glühten in den Straßen unter ihnen. Der Mond stand als Sichel über den Burgtürmen. Lorenz schwebte lautlos wie ein schwarzer Schatten über die nächtliche Stadt. Er hielt sich ein ganzes Stück über den Turmdächern, um nicht mit einem der fliegenden Teppiche oder Wischmops zusammenzustoßen, die auch jetzt noch über den Straßen umherschossen. Annabelle hockte in seinem Nacken und hielt Ausschau nach den goldenen Zinnen der Königsburg. »Die Akademie liegt direkt daneben«, wiederholte sie nun schon mindestens zum 10. Mal. »Und über dem Tor sitzt ein steinerner Rabe«, unterbrach Lorenz sie ungeduldig. »Das weiß doch wirklich jeder!« Zum Glück war die Königsburg hell erleuchtet, so dass sie die goldenen Zinnen schon von Weitem sehen konnten. Bald hatten sie auch die Akademie erspäht. Lorenz landete neben der Rabenstatue über dem Tor. »So«, meinte Annabelle, »und jetzt müssen wir rein.« Aber sie kamen nicht mehr dazu, sich nach einem passenden Fenster umzusehen, das groß genug für einen jungen Drachen war. Aus dem nächtlichen Himmel kam nämlich ein Brief getaumelt. Ein Antigraf-Luftpostbrief. Wie ein großer, heller Nachtfalter ließ er sich auf der Schnabelspitze des Steinraben nieder und wippte erschöpft. Für einen Moment starrten sie beide nur verdutzt, dann flüsterte Annabelle: »Nochmal einer, schnapp ihn dir!« Lorenz zielte. »Aber diesmal bestimme ich, was draufgeschrieben wird«, dachte er noch, dann schnellte er seine Zunge heraus. Der Brief hüpfte erschrocken in die Höhe, aber Lorenz hatte ihn schon gepackt. Annabelle wickelte ihn aus seiner Zunge und hielt ihn vor sie beide hin. »Was?« entfuhr es ihr. Lorenz musste vor Schreck husten und eine rötliche Qualmwolke stieg ihm aus den Ohren. Das war haargenau derselbe Brief, den sie heute schon einmal gesehen und in Isabellas Burg umadressiert hatten. Nur sah er inzwischen schon ziemlich ramponiert aus. Eine Ecke war eingerissen und er war ganz zerknickt. Außerdem war jetzt auch die Adresse von Annabels Eltern ausgestrichen und jemand hatte mit krakeligen Buchstaben eine dritte darüber geschrieben. »Professor Dr. Dr. Armin Skrump, persönlich. Lehrstuhl für Drachenkunde und Antigraphphysik, Königliche Akademie Rabenburg«, stand jetzt da. Und ganz am Rand, wo noch ein bisschen Platz gewesen war, stand hingekritzelt: »Anscheinend Drache unterwegs. Komme zu Hilfe. Isabella, Ritterin von Rabenrab.«
Das war der geheimnisvolle Drachenstein von Cornelia Neudert, zweiter Teil. Sprecher Christoph Lindert, Regie Kai Frohner.
Und jetzt noch ein Tipp.
Quatsch und Weisheit.
Kinder reden über die Welt und überhaupt.
Man braucht ja auch irgendwie Streit, um auf Lösungen zu kommen.
Also man sollte ehrlich gesagt einfach nach seinem Bauchgefühl gehen, weil mein Bauchgefühl ist, glaube ich, immer am besten.
Und wir sind
die Anne
und die Ursel.
Und für uns gibt's kaum Wichtigeres
und Schöneres,
als mit unseren Kinderexpertinnen und Experten über
einfach alles Klartext zu reden.
Bei uns geht's richtig zur Sache.
Mit Quatsch und Weisheit,
dem Philosophie-Podcast für alle, die Quatsch und Weisheit lieben.
In der ARD-Audiothek.
Quatsch und Weisheit.